Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mikroplastik, das ist ein großes Problem. Vielleicht hat sich aber noch nicht zu jedem rumgesprochen, warum das schlecht für Natur und Menschen ist. Wir werden das heute ändern. Aber uns nicht nur um das Problem kümmern, sondern auch gleich eine mögliche Lösung präsentieren. Die kommt von meinem heutigen Gast, Dr. Katrin Schuhn. Sie ist Chemikerin und Gründerin von Wasser 3.0, ein gemeinnütziges Unternehmen, das Wasser von Mikroplastik befreien will. Und dafür hat Katrin Schuhn die nötige Technologie erfunden, unter anderem darüber wollen wir reden. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Wie immer habe ich ja hier mein Glas mit Leitungswasser stehen. Muss ich mir da eigentlich Sorgen machen, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck nehme?
Das Trinkwasser ist tatsächlich das am besten überwachteste Lebensmittel in Deutschland. Und von daher ist das Thema Mikroplastik zwar präsent durch die Tatsache, dass Mikroplastik in Boden, Wasser und Luft vorhanden ist. Aber im Trinkwasser sind die Konzentrationen so gering, dass man sagen kann, die Gesundheitsgefahr ist noch nicht ausgeprägt.
Okay, also kann ich ihn heute bedenkenlos mit meinem Wasser zuprosten.
Absolut.
Da bin ich begeistert. Wasser 3.0 heißt Ihr gemeinnütziges Unternehmen. Wir werden ganz ausführlich drüber sprechen. Aber wofür steht denn eigentlich 3.0?
3.0 steht dafür, dass wir in unserem Wasser drei unterschiedliche Schadstoffkategorien haben. Das sind einerseits die organisch gelösten, die organisch nicht gelösten und die anorganischen Schadstoffgruppen. Und wir haben gesagt, unser Ziel bei Wasser 3.0 ist immer keine Schadstoffe mehr im Wasser zu detektieren. Und von daher 3.0, 30 Punkt hört sich schlecht an und 3.0 klingt einfach.
Und wir gehen die Punkte heute mal ein bisschen durch, wie Katrin Schuhn versucht, Wasser von Mikroplastik zu befreien und warum das vor allen Dingen auch sehr wichtig wäre. Darüber sprechen wir heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Bevor wir darüber konkret sprechen, würde mich interessieren, was für Dimensionen eigentlich das Problem hat und warum wir uns darum kümmern sollten. Vielleicht können wir damit starten, wo kommt das Mikroplastik überhaupt her? Wo begegnet uns das im Alltag?
Das ist natürlich gleich eine sehr komplexe Frage zu Beginn, weil Mikroplastik überall vorhanden ist, also in Boden, Wasser, Luft. Das heißt, wir essen, trinken, atmen Mikroplastik und es handelt sich um ein globales Umweltproblem, das nicht vor Landesgrenzen Halt macht. Mikroplastik kann direkt und indirekt in die Umwelt eingetragen werden, direkt zum Beispiel über Kosmetika, über Lacke, Farben, wo es zugesetzt wird und wo dann von der Hauswand Mikroplastik direkt in die Umwelt abgespült und eingetragen wird. Aber auch während der Nutzungsdauer, das heißt beim Reifenabrieb, sprechen wir von sogenanntem primärem Mikroplastik Typ B. Oder eben auch dann, wenn wir unsachgemäß unseren Müll in die Umwelt entsorgen und der so langsam aber stetig zu Mikroplastik zerfällt.
Kann man sagen, wie viel Mikroplastik in unserer Umwelt unterwegs ist?
Ja, man redet mittlerweile ja in mehr von Trillionen Partikeln. Die Frage ist immer, was bedeuten Trillionen Partikeln bezogen auf die Wassermenge, die das Meer birgt. Wir reden im Meer von Konzentrationen zwischen 1 und 2 Partikeln pro Liter. Wenn wir uns aber mal upstream bewegen, das heißt Richtung Verursacher, dann wird es kontinuierlich mehr. Das heißt, in unseren Gewässern können die Konzentrationen auch schon mal 10 Partikel pro Liter betragen. Und wenn wir dann noch weiter zurückgehen in unsere kommunalen Kläranlagen, dann sind wir im Bereich von 100 bis 1000 Partikeln pro Liter. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die industriellen Prozessabwässer, dann reden wir auch gerne mal von Millionen Partikeln pro Liter.
Und trotzdem ist uns das erstmal gar nicht so bewusst, weil wir sehen ja dieses Mikroplastik nicht. Wie mikro ist das eigentlich? Also worüber sprechen wir da? Wie klein ist das?
Also per Definition kann man sagen, Mikroplastik sind Partikel kleiner 5 Millimeter, das heißt durchaus auch noch sichtbar, die aber immer kleiner werden im Laufe der Zeit. Wir kommen dann in die Nanoplastikregionen und wenn wir über Mikroplastik sprechen, dann sind das halt Mikrometer und Nanoplastik sind Nanometer, das heißt 10 hoch minus 9 Meter. Um das mal dimensionell abzubilden.
Okay, vielleicht am besten helfen ja immer Vergleiche. Also menschliches Haar, habe ich extra mal nachgeguckt, das ist 70 Mikrometer im Durchmesser. Wie ist das dann bei so einem Plastikteilchen?
Da rauscht es runter wirklich bis zu einem Mikrometer. Da rauscht ist es noch viel feiner, noch unsichtbarer und noch vor allen Dingen viel fein verteilter in unseren Umweltkompartimenten.
Wenn man jetzt sagt, okay, die sind natürlich wirklich so klein, die Teile, wir können sie nicht mal wahrnehmen. Warum sind die denn dann eigentlich ein Problem?
Mikroplastik hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf uns, unsere Gesundheit, aber auch auf Klima und Biodiversität. Es sind einfach sogenannte anthropogene Stressoren. Das heißt Verbindungen, wo potenziell die Umwelt noch keine Lösungen für hat, um sie abzubauen. Und in dem Moment, wo wir diese Stoffe in die Umwelt eintragen, entsteht natürlich ein Risikopotenzial, weil diese Stoffe können mit der Umwelt, in der Umwelt reagieren und natürlich auch bei uns Menschen Gesundheitsrisiken hervorrufen. Das heißt, irgendwann reden wir von so kleinen Partikeln, die Blut-Hirn-Schranke übersteigen können. Wir haben mit Mikroplastik bereits im Blut detektiert, in der Plazenta detektiert. Überall, wo man Mikroplastik versucht nachzuweisen, wird man es finden. Und das ist natürlich unmittelbar auch eine Beeinflussung unserer Gesundheit.
Also Blut-Hirn-Schranke überwinden heißt dann ganz konkret, die Teilchen lagern sich irgendwo in unserem Gehirn an oder ab.
Die können sich im Gehirn ablagern, die können aber auch in der Muskelmasse, die können das Zellwachstum beeinträchtigen und dann reden wir natürlich auch unmittelbar von Krankheitsfällen, das geht in Richtung Krebs, das geht in Richtung Parkinson und natürlich langfristige Folgen für unsere Gesundheit.
So, jetzt haben wir erstmal ein kleines düsteres Bild aufgemacht, was sicherlich auch richtig ist, aber wir wollen natürlich das auch ein kleines bisschen in eine positive Richtung bekommen, weil sie nämlich ein Verfahren entwickelt haben, um eben Mikroplastik aus dem Wasser zu bekommen, damit es eigentlich gar nicht erst dazu kommt, dass sich dieses Mikroplastik weiter verbreitet. Wasser 3.0 PE-X heißt dieses Verfahren. Was verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert das?
Bei Wasser 3.0 PECs, also Partikelelimination und X sind zusätzliche weitere Schadstoffgruppen, handelt es sich um ein Verfahren, was verklumpt, sehr einfach formuliert, und abschöpfen lässt. Also wir verklumpen die Mikroplastikpartikel relativ einfach durch die Zugabe eines sogenannten Hybrid-Kieselgels. Dieses Verklumpen sorgt einerseits dafür, dass die Partikel wieder sichtbar werden, weil die Partikel einfach wieder größer sind und sie treiben an die Wasseroberfläche. In dem Moment, wo wir es schaffen, aus einem wirklichen großen Menge an Wasser die vielen kleinen verteilten Partikel wieder an die Wasseroberfläche in Klumpen zusammenzuformen, sind sie sichtbar, einfach abtrennbar, und das ist in kurzen Worten das Verfahren Wasser 3.0 PECs.
Also damit ich es auch richtig verstehe, im Prinzip injiziere ich dann dieses Hybrid-Kieselgel in das Wasser und dann macht es flupp und auf einmal habe ich da Klumpen.
Das Flupp ist ungefähr 5 Minuten, dauert es, bis das passiert. Was wir brauchen, ist eigentlich ein geschlossenes System. Also es macht keinen Sinn, im Meer zu agieren. Es macht auch keinen Sinn, in Gewässern zu agieren, weil einfach die Wassermengen viel zu groß sind. Aber je höher konzentriert natürlich die Mikroplastikbelastung ist und je geschlossener das System ist, desto einfacher kann man natürlich prozessual das Ganze umsetzen. Das heißt, in einen Reaktor wird das Wasser eingelassen, es wird gerührt. Das Rühren sorgt dafür, dass sich Partikel lokalisieren. Das heißt, sie kommen eigentlich in einem Strudel zusammen. Und in dem Moment, wo alles in einem Strudel zusammenkommt, haben sie erstmal geschafft, aus einem heterogenen Gemisch irgendwo die Partikel wieder an einen bestimmten Ort zu bringen. Dann wird das Hybrid-Kieselgel hinzugegeben. Dann passiert Ähnliches wie in einem Tornado. Das heißt, in dem Moment kommt es zur Reaktion der Partikel mit dem Hybrid-Kieselgel in Wasser. Es entstehen auch keine gefährlichen Nebenprodukte und in dem Moment kommt es dann zu dieser genau Staubsaugerwirkung. Das heißt, die Popcorn-ähnlichen Strukturen ploppen an die Wasseroberfläche, der Röhre wird ausgestellt, es beruhigt sich alles und ich kann es sehr einfach abtrennen.
Und was passiert dann mit diesem rausgefilterten Plastik?
In dem Moment, wo ich was herausnehmen kann und eine saubere Trennung habe, kann ich über Wiederverwertung nachdenken. Und das ist, glaube ich, der Clou bei dem Verfahren, dass man eben sagt, man schafft ein Abfallprodukt in die Wiederverwertung zu bringen, das heißt Abfall zu Ressourcen. Bei uns geht es in die Zementverwertung, sind sogenannte Substitute in der Zementindustrie, weil wir einfach einen Siliziumbaustein mit reinbringen, der in der Bauindustrie sehr stark nachgefragt ist. Siliziumdioxid ist auch rar und in dem Moment, wo wir einfach diesen Kreislauf schließen können, schaffen wir es nachhaltig, einen nachhaltigen Prozess aufzusetzen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.
Katrin Schuhn hat gerade ihr Verfahren erklärt, wie sie Mikroplastik aus Wasser fischt. Das macht sie mit einem speziellen Gel, das mit dem Mikroplastik verklumpt und somit die winzigen Teilchen sichtbar und größer macht, sodass sie aus dem Wasser gesammelt werden können. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee zu diesem Verfahren gekommen?
Angefangen hat es schon während der Doktorarbeit, weil ich mit den Hybrid-Kieselgelen zu tun hatte. Ich habe damals an Katalysatoren für Verbesserungen in der Kunststoffproduktion geforscht und habe festgestellt, dass diese Materialien wundersame Eigenschaften haben. Dann gab es aber lange Zeit nicht die Möglichkeit, daran weiter zu forschen, weil ich einfach in der Industrie gelandet bin. Und mit 2012 und der Chance, die Juniorprofessur für organische und ökologische Chemie anzunehmen, eröffnete sich die komplette grüne Wiese und ich durfte forschen in den Hybridkieselgelen, an den Hybridkieselgelen und wir haben angefangen im Thema Mikroschadstoffe. Das sind die sogenannten organisch-chemisch gelösten Verbindungen. Das sind dann Pestizide, das sind Pharmazeutika, Pharmazeutika-Rückstände, über die wir dann sprechen, und haben das mit den Hybrid-Kieselgelen gelöst. Und dann 2016 kochte so ein bisschen diese Mikroplastiksuppe medial wie auch wissenschaftlich über, was dazu führte, dass es bei uns auch auf die Agenda gerückt ist und wir uns dem Thema angenähert haben und seit 2016 eigentlich auch sagen können, wir haben die Lösung in den Händen.
Diese Hybrid-Kieselgele, Sie haben gerade auch gesagt, die sind nicht gefährlich für uns und man kann sie auch dann einfach wieder rausfischen. Nun sind wir alle keine Chemikerinnen und Chemiker. Vielleicht ganz kurz, sodass ich es auch verstehe, was sind denn das eigentlich für Gele? Wo kommen die her?
Also es sind Abfallstoffe aus der chemischen Industrie. Das entsteht in diversen Verfahren, entstehen genau diese Verbindungen. Sie bestehen auf der einen Seite aus einem Siliziumbaustein. Silizium ist in der Erdkruste vorhanden, ist Hauptbestandteil der Erde mit knapp 29%, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und in dem Moment, wo ich einfach eine natürliche anorganische Verbindung auf der einen Seite habe und ein Hybrid draus mache, das heißt, das Ganze kombiniere mit einer organisch-chemischen Einheit, schaffe ich es auch in zwei Welten zu agieren. Das heißt, einerseits kann ich anorganisch Probleme lösen und ich kann aber auch organisch-chemisch Probleme lösen. Und das haben wir eben gemacht. Das heißt, ähnlich wie beim Auto, wir können uns lange Zeit fortbewegen, elektrisch. Irgendwann schaltet dann vielleicht dann doch die Fossil Fuel, also die erdölbasierte Beschleunigung hinzu, und Ähnliches machen wir auch. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Element, was sich um die Anorganik und die Struktur kümmert, und auf der anderen Seite ein modifizierbares kleine Einheit, die in der Lage ist, Mikroplastik, Mikroschadstoffe, aber auch Phosphor, Stickstoff, PFCs zu binden.
Also alles, was eigentlich nicht im Wasser drin sein sollte und was uns möglicherweise schadet. Jetzt klingt das alles so einfach und auch wenig aufwendig letztlich. Wie teuer ist denn das eigentlich dann in der Anwendung, dieses Verfahren?
Das Verfahren ist so teuer, wie die Belastung hoch ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir viele und hohe Belastungen an unterschiedlichen Schadstoffen haben, braucht man natürlich mehr Materialieneinsatz und mehr technisches Verständnis im Anlagenbau und dann entsprechend die Umsetzung. In den kommunalen Kläranlagen hat man viel Wasser und eine vergleichbar geringere Konzentration pro Tag. Da braucht es einen sehr, sehr einfachen Anlagenbau, und da reden wir nicht darum, dass wir einen Bauantrag stellen müssen, um neue Löcher in kommunalen Kläranlagen zu buddeln, um eine vierte Reinigungsstufe Plus zu initiieren, sondern da reichen teilweise ein oder zwei Reaktoren mit 5000 Liter Volumen.
Also kann man sagen, überschaubare Kosten.
Überschaubare Kosten mit hohem Impact.
Okay, da würde man jetzt sagen, okay, da stehen wahrscheinlich die Kläranlagen zum Beispiel. Also Sie haben ja auch schon erzählt, man kann dieses Verfahren jetzt nicht im offenen Meer anwenden oder sowas. Man braucht schon geschlossene Räume dafür. Kläranlagen wären ein Beispiel, vielleicht auch Industrieunternehmen natürlich, wo dieses Mikroplastik anfällt oder andere Verschmutzung. Aber die Unternehmen stehen bei Ihnen tatsächlich noch nicht Schlange, oder?
Ja, das ist absolut korrekt. Die Unternehmen stehen nicht Schlange, was darin begründet ist, dass wir einfach keine Gesetze und Regulationen haben. Und in der Regel ist es so in der Wasserwirtschaft, wenn es Gesetze und Regulationen gibt oder zumindest Rahmen, dann kommt man auch schneller ins Handeln, man kommt schneller ins Tun. Das sehen wir bei der vierten Reinigungsstufe zum Beispiel auf kommunalen Kläranlagen. Da wird seit 40 Jahren genau über dieses Thema diskutiert, und jetzt kommen die ersten Gesetze Gesetzesentwürfe, um sich dem Thema Mikroschadstoffe zu widmen. Wenn wir jetzt mal 40 Jahre weiter sehen, kommt vielleicht dann das Thema Mikroplastik auf die Agenda. Und die Frage ist, sind wir da nicht zu spät dran?
Woran liegt das, dass das so lange geht, wenn denn zumindest ja bekannt ist, was für einen Schaden Mikroplastik zum Beispiel anrichten kann?
Die größte Schwierigkeit in diesem ganzen Themenfeld Wasserverschmutzung ist einfach die Detektion der Schadstoffe. Das heißt, wir brauchen Detektionsstandards. Die müssen überall auf der Welt nach Möglichkeit gleichermaßen angewendet werden, sodass wir Vergleichbarkeit an Daten überhaupt generieren können. Momentan machen viele verschiedene Gruppen weltweit Mikroplastik-Analytik. Aber wenn man jetzt mal überspitzt formuliert, die einen detektieren Äpfel, die anderen Birnen und der Obstsalat ist das, was wir machen, weil wir Mikroplastikpartikel pro Liter analysieren. Und man kann aber das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Das heißt, wenn eine Gruppe Polyethylen in Wasser analysiert und die nächste Polypropylen in Wasser analysiert und die dritte Gruppe Mikroplastikpartikel pro Liter in Wasser analysiert, dann kann man die ersten zwei Werte nicht mit dem dritten vergleichen. Und das ist das große Problem, was wir haben. Die Vergleichbarkeit an Daten, die Datenmassen sind da. Es haben auch schon sehr, sehr viele Forschergruppen an diesem Thema geforscht und viele, viele Datenpakete auch bereitgestellt. Aber wir können nicht über die globale Mikroplastikbelastung wirklich verlässliche Daten liefern.
Ja, man könnte ja auch sagen, vielleicht denkt das ein oder andere Unternehmen oder die Entscheiderinnen und Entscheider, okay, was interessiert mich das Mikroplastik, wir spülen es einfach raus. Was hätten denn die Unternehmen oder die Industrie davon, zum Beispiel ihr Verfahren einzusetzen?
Ja, für die Industrie ist es gar nicht so wichtig, in Anführungszeichen argumentativ Mikroplastik zu entfernen, sondern es geht um zirkuläre Kreisläufe. Das heißt, es geht wirklich um Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wie schaffe ich es, einen Prozess nachhaltig zu gestalten? Wie kann ich Wasser sparen? Wie kann ich Ressourcen sparen? Wie kann ich Energie sparen? Wie kann ich meinen CO2-Footprint reduzieren? Und wenn Mikroplastikentfernung ein Hebel ist und alle 4 bis 5 Faktoren auch liefern kann, dann reden wir von sogenannten Sustainable Process Design, das heißt ein Upgrade eines Prozesses hinsichtlich Nachhaltigkeit. Und dann reden wir eben auch nicht nur von CO2-Footprint und Klimaeffekten, sondern wir reden über ganzheitlichen Umweltschutz.
Ihr eigenes Unternehmen, das ist ja gemeinnützig. Was heißt das eigentlich?
Also wir sind eine GmbH, das kleine G steht für gemeinnützig und gemeinnützig bedeutet, dass wir funktionieren wie eine Universität ohne bürokratischen Wasserkopf und wie ein Wirtschaftsunternehmen ohne rein ökonomisch in Benefits zu denken. Das heißt, alles, was wir an Gewinnen erwirtschaften, bleibt im Unternehmen. Das sind die Kreisläufe, die die Gemeinnützigkeit vorgibt. Wir forschen, wir entwickeln, wir betreiben Innovationstransfer. Aber auch die Bildung und die Kommunikation sind satzungsgemäß bei uns verankert. Und dadurch können wir uns dem Thema Mikroplastik, was ja wirklich Multi-Stakeholder aktivierend und übergreifend nur funktionieren kann, das heißt, indem wir Industrie, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, den Einzelnen in dieses Thema integrieren, damit schaffen wir einfach den Rahmen und damit schaffen wir auch unser unabhängiges Handeln.
Das heißt, Sie haben sich im Prinzip, um es mal platt auszudrücken, die perfekte Einrichtung geschaffen, um eben in Ruhe forschen zu können und eben ihre Entwicklung vorantreiben zu können.
Wenn man sich in einem Haifischbecken befindet, muss man aufpassen, dass man nicht gefressen wird. Und Gemeinnützigkeit ist da ein guter Schutzschirm, weil man hier einfach transparent kommunizieren, nach Open Innovation Prinzipien handeln kann, aber eben auch den Impact liefern kann und nicht von irgendwas Halt machen muss. Das heißt, wir können in allen Bereichen kooperieren, wir können in allen Bereichen auch unseren Beitrag leisten. Und das ist das Schöne.
Katrin Schoon, dass Sie Chemikerin und Erfinderin geworden ist, das ist eigentlich ein großer Zufall. Eigentlich hatte sie mal ganz andere Pläne. Dieses naturwissenschaftliche Interesse, hat sich das eigentlich schon ihrer Kindheit oder Jugend bemerkbar gemacht?
So gar nicht. Ich habe früher sehr lange und intensiv Musik betrieben, also Klarinette gespielt, hatte mich auch schon auf den Weg Richtung Musikstudium aufgemacht und wie das halt so ist, ab einem gewissen Zeitpunkt mit Aufnahmeprüfungen stellt man fest, dass auf 150 Bewerbende vielleicht dann 2 Studienplätze fallen und dann fällt man auch hin und wieder mal durchs Raster. Und dann gibt's halt Perspektivwechsel, die einem das Leben dann auf einmal in eine andere Richtung drücken, drängen oder ziehen, je nachdem, wie man sich fortbewegt.
Ja, aber das ist interessant, dass Sie erstmal so musisch unterwegs gewesen sind. Das heißt, Ihre Eltern, die haben Sie da auch nicht irgendwie in Richtung Wissenschaft, MINT-Fächer, wie man heute sagt, da motiviert?
Nein, ich hatte alle Freiheitsgrade und durfte mich austoben in allen Bereichen, was dazu führte, dass ich das auch getan habe. Mal mehr, mal weniger gut im schulischen Kontext, aber am Ende des Tages dann waren meine Eltern, glaube ich, sehr froh, dass ich nicht die Musikkarriere eingeschlagen habe, sondern in den Naturwissenschaften geblieben bin.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater war Maschinenbaukonstrukteur und meine Mutter zuerst Näherin, hat dann sehr lange die Post ausgetragen, also typische Arbeiterfamilie und dann die Kinder mit akademischem Background.
Jahrgang 1980, vielleicht nochmal kurz als Hintergrund, geboren im Siegerland. Jetzt haben Sie gerade gesagt, also eigentlich war die Vorstellung, Klarinette, Musikerin zu werden. Und da war das irgendwie mit der Ausbildung ein bisschen schwierig. Das heißt also Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen, das hat nicht richtig geklappt.
Ja, genau. Also das ist halt so, man hat halt so seine Grundvoraussetzungen, die man mitbringt. Man ist in der Lage, sein Instrument zu beherrschen. Man ist in der Lage, das auch entsprechend abzuliefern. Aber am Ende des Tages entscheiden Vitamin B, Kontakte und vielleicht das berühmte Quäntchen Glück. Das war in dem Moment rückblickend betrachtet wahrscheinlich gut so, dass ich dieses Glück nicht hatte und eben dann die Studienplätze nicht bekommen habe und in der Chemie gelandet bin.
Und wenn Sie sagen, ja, ich habe mal geguckt, was es sonst noch so gibt, wie ist es denn dann die Chemie geworden?
Verrückte Geschichte. Es war wirklich so, die letzte Aufnahmeprüfung ist gelaufen und das Ergebnis war da. Es war klar, es wird zu diesem Semesterstart nichts für ein Musikstudium an einer deutschen Hochschule reichen. Und dann habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und habe den Studienführer, damals dieses dicke grüne Buch, aus dem Schrank gezogen und habe Daumenkino gespielt. Und habe gesagt, okay, ich muss ein Jahr überbrücken, bis dass ich wieder meine Aufnahmeprüfung aufnehmen kann. Das war damals so, dass man das nur im Jahresturnus tun durfte. Und ich landete bei Chemie, Ingenieurwesen. Ich wollte an eine deutsche Hochschule, da half mir der Dirke Weltatlas und ich landete in Heidelberg.
Wie lustig. Ich meine, wenn ich das gemacht hätte und bei Chemie gelandet wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich probiere nochmal, was jetzt beim zweiten Mal rauskommt. Und Sie haben das einfach so angenommen für sich.
Ja, das wäre bei mir wahrscheinlich bei Geisteswissenschaften oder Philosophie genauso geworden. Aber ich war dann ganz froh. Naturwissenschaften haben mich in der Schulzeit auch schon so ein bisschen interessiert. Ein bisschen als Nebenfach habe ich es damals belegt und hatte somit zumindest mal die Grundkenntnisse. Aber zum Chemiestudium hätte ich mich da nie gebeamt, rein von den Abiturnoten. Aber naja, das Ergebnis war, der Dirke Weltatlas wie auch der Studienführer haben entschieden und es gab keine zweite Runde.
Und gute Entscheidung ist es anscheinend gewesen. Organisch-ökologische Chemie haben Sie studiert in Heidelberg. Was ist das genau?
Also ich habe komplett Chemie studiert. Das heißt, es ist einmal das war damals ein Diplomstudiengang. Da macht man Anorganik, Organik, man macht technische Chemie, man hat die physikalische Chemie. Das heißt, man kriegt einmal den Rundumschlag und mit der Juniorprofessur durfte ich dann mich vertiefen im Bereich der organischen und ökologischen Chemie, was sozusagen der Brückenschlag ist zwischen Alltagshelfer und Umweltproblemen, weil die organische Chemie natürlich für uns im Lebensalltag sehr, sehr viele Produkte bereithält und die ökologische Chemie sozusagen das Umweltproblem definiert in dem Moment, wenn wir Menschen in unseren Abfallströmen versagen oder irgendwas schiefläuft. Und die Verbindung aus organischer und ökologischer Chemie war somit der Brückenschlag zwischen den zwei Welten, in denen ich mich selber ja auch bewegt habe.
Juniorprofessorin, das haben Sie erzählt, waren Sie dann an der Universität Koblenz-Landau. Vorher gab es diesen Abstecher in die Industrie und in die Medizintechnik. Es gab dann aber wohl ein Erlebnis, dass das alles ein bisschen in Frage gestellt hat. Was ist damals passiert?
Ja, das Schlimme ist, dass es immer ein Momentum braucht, wo man ins Denken kommt. Und dieses Momentum wurde mir halt zuteil, indem ich vom Rad geholt wurde. Das führte dazu, dass ich einen Radunfall hatte. Ich war damals mit dem Rennrad unterwegs. Ein Autofahrer hat auf einmal sich sehr stark Richtung Radweg bewegt und dort auch sehr abrupt gebremst und angehalten, was dazu führte, dass ich den Radweg Richtung Straße verlassen habe und in den Schienen gelandet bin. Mhm. Aus den Schienen kommt man mit dem Rennrad relativ schwer raus. Ich landete auf dem Asphalt und hatte in erster Instanz offensichtlich keine massiven Verletzungen, also es war weder was gebrochen, das Rad war ein bisschen demoliert. Ich bin dann auch unmittelbar wieder in den Arbeitsalltag eingestiegen und die Folgen kamen erst 6 Wochen später, als man dann feststellte, dass sich an der Wirbelsäule was verschoben hat und dadurch so das zentrale Nervensystem eigentlich auf Dauer schießen stand, was dazu führte, ich hatte sehr starke Kopfschmerzen, ich war teilweise auch mit sehr starken Rückenschmerzen geplagt und dann begann der Reha-Prozess, nachdem aber zumindest mal die Ursachen bekannt waren, konnte man sich der Lösung auch wiederum widmen und ich hatte Zeit. In dem Moment, wo man Zeit hat, aus seinem regulären Arbeitsalltag herausgezogen wird, fängt man an zu denken. Ich habe auch parallel ein Fernstudium gemacht mit Gesundheitspädagogik, um mich einfach neuen Themen auch zu widmen, mich wieder offener, Technologie und Themen offener aufzustellen, was dazu führte, dass ich gesagt habe, ob die Industrie und die Industriekarriere wirklich meine Basis für die nächsten 30 bis 40 Jahre sein sollte, stelle ich mal in Frage.
Was war es, eine Alternative? Was war es, was Sie da so gestört hat?
Man befindet sich eigentlich in einem Hamsterrad. Das heißt, man ist nicht selbstständig denkend tätig, sondern ist natürlich in einem Management verankert, wo diverse Vorgaben gemacht werden. Und wenn man aber selber eigene Ideen hat, man sehr häufig auch ausgebremst wird. Und in dem Moment, wo man ausgebremst wird, kann man das hinnehmen und sagen, okay, dann dauert es halt alles länger, ich werde dafür bezahlt. Oder man denkt halt, aber ich würde es doch so gerne machen. Und wenn man halt, wie ich drauf bin, dass man halt sagt, ich würde es halt so gerne machen, dann braucht es Alternativen.
Erfinderin und Chemikerin Katrin Schuhn kämpft für sauberes Wasser und das nicht nur mit Hilfe von technischen Lösungen gegen die Verunreinigung. Sie wirbt auch für politisch-gesellschaftliche Lösungen. Da sprechen Sie auch vom Wasserfußabdruck. Was genau meinen Sie damit?
Also insgesamt der Fußabdruck, den kennen wir ja, CO2-Footprint in diese Richtung auch schon. Da geht es darum, sich wirklich mal zu analysieren, wie viel Wasser beziehungsweise wie viel Mikroplastik oder wie viel Plastik ich am Tage verbrauche beziehungsweise wie viel genutzt wird und sich dann wirklich auch zu hinterfragen, auf was kann ich verzichten, wo kann ich ansetzen, wo muss die Politik ansetzen, wo kann jeder Einzelne ansetzen.
Was man sich tatsächlich nicht so bewusst macht, also wir haben natürlich schon gehört, in Cremes oder so sind Mikroplastikpartikel zum Beispiel, aber auch die Kleidung trägt ihren Teil dazu bei.
Die Kleidung ist mit Sicherheit in der Argumentation eine ganz große Ursache von Mikroplastikeinträgen in die Umwelt. Wir müssen uns aber immer darüber Gedanken machen. Klar entsteht im Waschprozess Mikroplastik, aber in unseren Abwasserströmen aus der Waschmaschine der Haushalte kommt das Wasser in die kommunalen Kläranlagen und die kommunalen Kläranlagen sind sozusagen die Zusammenkunft aller Abwässer, die potenziell Faserabrieb, Mikroplastik, Faserabrieb aus Textilien beinhalten können und weitere Mikroplastikeinträge. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, die kommunale Kläranlage wäre ein Hebel, um Mikroplastik zu entfernen oder, wie es argumentativ ja auch aufbereitet wird, sollen wir uns alle irgendwo einen Waschmaschinenfilter zulegen, der Mikroplastik direkt an Ort und Stelle, nämlich in der Waschmaschine, entfernt. Wir haben aber herausgefunden in der Alltagsforschung, dass es diesen Filter gar nicht benötigt, wenn man zum Beispiel die richtigen Waschparameter einstellt, die richtige Temperatur einstellt und das Waschmittel in der korrekten Dosierung einsetzt. Und wenn man da schon 70% der Mikroplastikfracht aus Textilien in der Haushaltswaschmaschine reduzieren kann, dann tut das erstmal nicht weh und schafft einen enormen Impact, weil bei uns läuft wahrscheinlich mindestens 2x die Woche die Waschmaschine, wenn man Sport macht, noch häufiger und wir können damit einen massiven positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Das heißt, richtige Temperatur einstellen, wirklich die Temperatur nehmen, die auf dem Waschzettel steht oder lieber ein bisschen kälter waschen?
Je kälter, desto besser, weil in dem Moment, wo natürlich eine sogenannte thermische Beanspruchung, sprich Hitze, auf einen Stoff wirkt, können Partikel entstehen, wird auch das Textil wird weniger stabil, bekommt einen entsprechenden Einfluss. Ja, je geringer die Temperatur, desto besser.
Sie verschicken auch mit Wasser 3.0 ein Probekit für zu Hause. Was hat es mit diesem Probekit auf sich?
Mit dem Analytic-Kit sind wir jetzt gestartet. Das ist die Hilfe, unsere eigene Hilfe, um diesem Datenwust so ein bisschen Herr zu werden. Es hilft bei uns bei der Kartierung der globalen Mikroplastikbelastung. Wir schicken diese Kits raus, insbesondere an Schulen, die uns dabei helfen, die Gewässer auf Mikroplastik zu analysieren. Das ist momentan ein ziemlich aufwendiger, teurer Prozess, aber mit unserem satzungsgemäßen Bildungsauftrag zumindest mal mit einem reduzierten Kostenvolumen abwendbar. Wir schicken die SchülerInnen raus an die Gewässer, die nehmen eine Wasserprobe. Diese Wasserprobe die Entnahme der Wasserprobe erfolgt nach einem standardisierten Prozess. Alle Daten werden bei uns über die Wasser 3.0 App eingespielt und die Wasserprobe kommt dann bei uns ins Labor und wird analysiert. In dem Moment, wo die Daten vorliegen, wird dieser Datenpunkt auf der globalen Global Map of Microplastics, also der globalen Karte der Mikroplastikbelastung, sichtbar. Die SchülerInnen oder auch der Probenehmer bekommt das Feedback. Die Analytik ist durchlaufen, der Wert ist da und dann geht's in die nächste Instanz, weil in dem Moment, wo man über die Belastungen Bescheid weiß, kann man natürlich auch handeln in Sachen Entfernung, in Sachen Vermeidung, in Sachen Veränderung der Mikroplastikeinträge.
Und wenn wir mal auf diese Karte kurz gucken, die Sie da erstellen mit den Daten, gibt es da schon irgendeinen Hotspot, den Sie ausgemacht haben, wo es besonders schlimm ist?
Die Hotspots momentan sind im Abwasser kommunaler Kläranlagen festzustellen, weil hier einfach die Datenmengen immer größer werden und auch immer valider werden. Was wir jetzt schon sagen können, es gibt einzelne Gewässer, auch in Deutschland, das haben wir letztes Jahr bei einer großen Beprobung festgestellt, die tatsächlich auch eine hohe Belastung haben, teilweise auch, wo Fischerei stattfindet, das heißt, wo die Gewässer für Fischerei freigegeben sind, wo man dann auf einmal höhere Mikroplastikbelastungen findet. Und die Frage ist halt, woher kommt's? Und diesen Hotspots beziehungsweise diesen Mikroplastikbelastungen dann auch mal so auf den Grund zu gehen, zu gucken, wie sieht's aus mit der Demografie? Was ist drumherum? Wer könnte da Mikroplastikeinträger sein? Kommt's vielleicht aus den Haushalten? Gibt's irgendwo Leckagen? Gibt's eine Industrie? Was passiert in der kommunalen Kläranlage? Kann die Mikroplastik entfernen? Ja, nein. Was ist, wenn's dann doch durchschlüpft? Das sind die Fragestellungen, die uns so 24/7, also jeden Tag der Woche rund um die Uhr beschäftigen und wo wir uns einfach peu à peu den Antworten nähern.
Gab es da auch tatsächlich schon, keine Ahnung, Punkte, wo Sie gesehen haben, aha, okay, hier sind die Zusammenhänge, da kommt das ganze Mikroplastik her, in einem konkreten Fall?
Ja, es gibt tatsächlich Gewässer, insbesondere in Bayern, weil da waren wir letztes Jahr unterwegs, wo wir gesagt haben, wir sollten aktiv werden. Wir sollten mehr und mehr auch die Gesellschaft darüber informieren. Wir sollten noch transparenter, noch öffentlichkeitswirksamer eben genau diese Daten auch kommunizieren, damit es einfach an den richtigen Stellen auch zu den Identifikation von Hebeln und zum Tun kommt. Weil was nützen mir viele, viele Daten, wenn ich daraus nicht ableite, was die Maßnahmen sind, um Mikroplastik in der Umwelt zu reduzieren?
Nun konzentrieren Sie sich mit Wasser 3.0, Ihrem gemeinnützigen Unternehmen, eben darauf, Stoffe aus dem Wasser zu bekommen, die dort nicht hingehören. Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, die Politik, die ist da nicht besonders aktiv. Welche Unterstützung würden Sie sich konkret wünschen?
Die Politik kann immer nur so aktiv sein, wie sie eben auch Daten beziehungsweise Informationen erhält. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir viel mehr in den Austausch gehen und auch viel mehr versuchen, diese Datenpakete zu harmonisieren, zu standardisieren und auch viel schneller in ein gemeinsames Doing kommen. Weil das ist das große Problem. Momentan sitzt jeder noch vor seinem eigenen Schreibtisch, dass man mal gemeinsam an einem Tisch sitzt und wirklich kooperativ ein globales Umweltproblem löst. Wir haben es gelernt aus der Klimadebatte. Es ist möglich. Man kann in kollektives Handeln kommen, wenn alle an einem Tisch zumindest mal die gleiche Meinung haben. Und sowas würde ich mir im Bereich Mikroplastik wünschen, sozusagen als Lessons learned aus der Klimadebatte.
Katrin Schuhn hat uns heute Vormittag erzählt, wie sie sich für sauberes Wasser einsetzt. Unter anderem hat sie ein Verfahren entwickelt, wie man Mikroplastik aus Wasser bekommt. Das funktioniert aber auch für verschiedene andere Stoffe, die da im Wasser nicht zu suchen haben, auch zum Beispiel Reste von Medikamenten. Wir haben auch erfahren, dass sie eigentlich mal Musikerin werden wollte. Was ist denn eigentlich aus der Klarinette geworden?
Die ist leider Gottes eingestaubt.
Wir haben ja auch gehört, wie sehr Sie beschäftigt sind mit Ihren Projekten. Gibt es aber trotzdem irgendwas, was Sie da mal zur Entspannung machen?
Ja, das ist das Schöne, dass ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann und sehr viel draußen auch unterwegs bin. Das heißt, die Umwelt ist schon auch meine Heimat, wenn es um Ausgleich geht. Ich mache sehr viel Sport und freue mich eigentlich, wenn ich statt am Schreibtisch entsprechend draußen unterwegs bin.
Triathlon machen Sie, glaube ich, ne?
Richtig, habe ich mal gemacht. Dann hat Corona mich eigentlich so ein bisschen in die Richtung, ich könnte mich ja auch aufs Rentenalter im sportlichen Bereich zurücklehnen, hat mich so ein bisschen gelenkt. Mittlerweile habe ich wieder Lunte gerochen und sitze wieder öfter auf dem Rad, laufe auch wieder mehr und bin auch wieder öfter im Schwimmbad, wo dann die Triathlon-Anknüpfung doch deutlich wieder vorhanden ist.
Und ich habe mir sagen lassen, so ein Probekit, also wenn Sie gerade auch sagen, Sie verbinden die Arbeit mit der Freizeit. So ein Probekit zum Wassertesten haben Sie auch immer mit dabei?
Das habe ich tatsächlich immer mit dabei.
Wo haben Sie das letzte Mal eine Probe genommen?
Die letzte Probe in Dänemark, weil dort war ich vor knapp 10 Tagen und war in Schweden und Dänemark unterwegs. Da sind noch einige freie Flächen bei uns in der Karte gewesen. So, auch hier konnte ich wieder das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Und ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen oder da müssen wir uns jetzt in Dänemark keine größeren Sorgen machen?
Das kann ich Ihnen ungefähr in 10 Tagen sagen. Dann sind wir auch mit der Auswertung der Analytik soweit und die Daten sind eingespielt. Und in dem Moment landet alles in der Global Map of Microplastics. Da können Sie nachschauen.
Das werde ich machen. Katrin Schuhn, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiterhin und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.